From the conference center at Temple.
Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die Sonntagnachmittagsversammlung der 185. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Es sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Henry B. Eyring, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brothers and sisters.
Brüder und Schwestern, wir heißen Sie willkommen zur Sonntagnachmittagsversammlung der 185. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Mac Wilberg und Ryan Murphy, mit Bonnie Goodliff und Linda Margetts an der Orgel. Der Chor eröffnet diese Versammlung mit dem Lied »Preist den Herrn«. Danach spricht Elder Jörg Klebingert von den 70ern das Anfangsgebet. Ihm folgt der Chor mit dem Lied »Our God is a God of Love«.
Dear Father in heaven,
lieber Vater im Himmel, wir sind immer noch erstaunt über die Art und Weise, wie wir erlebt haben, wie die freien Plätze im Kollegium der 12 Apostel gestern gefüllt wurden. Die ruhige Würde, die mit all dem, was sich da abgespielt hat, verbunden war. Und wir fragen uns, wo sonst in der Welt passiert es so, wie es in deiner Kirche geschieht? Wir sind so dankbar für diese drei wunderbaren Männer, die du vorbereitet hast. Und diejenigen unter uns, die sie kennen, wissen natürlich, dass du weise ausgewählt hast. Und wir bitten dich demütig, sie und ihre Familien zu segnen. Und dass die Herzen der Mitglieder der Kirche weltweit berührt werden, dass auch sie erkennen mögen, dass dies deine wahrlich erwählten Apostel sind. Wir danken dir auch, Vater, für unseren geliebten Propheten, Präsident Thomas S. Monson, der sein ganzes Leben gegeben hat, über Jahrzehnte hinweg, um dein Werk zu vollbringen. Bitte stütze ihn und segne ihn. Wir wissen, dass es keine wahre Gottesverehrung oder wahre Religion ohne Kundgebung von dir geben kann. Daher sind wir dankbar, dass wir in der Gegenwart von Aposteln und Propheten in diesen letzten Tagen sein können. Segne uns mit Weisheit, dass wir unsere Augen in erster Linie auf unseren Retter Jesus Christus richten und dann in zweiter Linie auf diese erwählten Diener, damit wir wissen mögen, wo wir hingehen sollen. Wir möchten dich bitten, die Sprecher zu segnen und dass dein Geist bei uns allen sein mag, damit wir ihn spüren können und anschließend entschlossen vorangehen können, mit der Entschlossenheit, die Lücke zwischen dem zu schließen, was wir wissen und empfinden und was wir letztlich wirklich tun und was aus uns wird. Dass uns dies alles gelingen möge und dass wir bereitwillig bis ans Ende ausharren und vor allem aber auch bis zum Ende Freude an diesem dein Evangelium empfinden. Darum bitten wir dich demütig im Namen deines heiligen Sohnes Jesus Christus. Amen.
We will now be pleased to hear.
Wir freuen uns nun von Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium der Zwölf Aposteln zu hören. Ihm folgt Bruder Devin G. Durant, der gestern als erster Ratgeber in der Präsidentschaft der Sonntagsschule bestätigt wurde. Nach Bruder Durant hören wir von Elder Vaughn G. Keach von den 70ern und von Schwester Carol M. Stevens, erste Ratgeberin in der Präsidentschaft der Frauenhilfsvereinigung.
Schon mein ganzes Leben lang habe ich die Generalkonferenzen der Kirche als geistig belebendes Ereignis empfunden und die Kirche selbst als einen Ort, wo man den Herrn kennenlernen kann. Ich bin mir dessen bewusst, dass manche sich selbst als religiös oder spirituell bezeichnen, jedoch die Mitgliedschaft in einer Kirche oder gar die Notwendigkeit einer solchen Einrichtung zurückweisen. Für sie ist Religion etwas rein Persönliches. Und doch wurde die Kirche von dem aufgerichtet, der im Mittelpunkt unserer Spiritualität steht, Jesus Christus. Es lohnt sich innezuhalten und darüber nachzudenken, weshalb er sich einer Kirche bedient, seiner Kirche, der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, um sein und seines Vaters Werk zu verrichten, nämlich die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen. Seit Adam wurde das Evangelium Jesu Christi gepredigt. Und die für die Errettung notwendigen heiligen Handlungen, wie etwa die Taufe, wurden durch eine auf die Familie gegründete Ordnung des Priestertums vollzogen. Als die Gesellschaft komplexer wurde und nicht mehr bloß aus Großfamilien bestand, berief Gott weitere Propheten, Boten und Lehrer. Wir lesen von einer formelleren Struktur zu Zeiten des Mose, zu der älteste Priester und Richter gehörten. Im Buch Mormon wird berichtet, dass Alma eine Kirche mit Priestern und Lehrern errichtete. Schließlich organisierte Jesus sein Werk in der Mitte der Zeiten dergestalt, dass das Evangelium in vielen Ländern und unter verschiedenen Völkern zugleich aufgerichtet werden konnte. Jene Kirche Jesu Christi wurde auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut. Der Schlussstein ist Christus Jesus selbst. Darin gab es weitere Amtsträger wie Siebziger, Älteste, Bischöfe, Priester, Lehrer und Diakone. Nach seiner Auferstehung errichtete Jesus seine Kirche gleichermaßen auf der westlichen Erdhälfte. Infolge des Abfalls vom Glauben und des Zerfalls der Kirche, die der Herr gegründet hatte, als er selbst auf der Erde lebte, stellte er schließlich die Kirche Jesu Christi durch den Propheten Joseph Smith wieder her. Der ursprüngliche Zweck ist auch der heutige, die gute Nachricht des Evangeliums Jesu Christi zu verkünden und die heiligen Handlungen der Errettung zu vollziehen, anders gesagt, Menschen zu Christus zu bringen. Jetzt, dank der wiederhergestellten Kirche, ist die verheißene Erlösung in erreichbarer Nähe, selbst für die Geister der Verstorbenen, die zu Lebzeiten kaum etwas oder überhaupt nichts von der Gnade des Heilands wussten. Wie erfüllt die Kirche Jesu Christi die Absichten des Herrn? Uns muss bewusst sein, dass Gottes höchstes Ziel unser Fortschritt ist. Es ist sein Wunsch, dass wir von Gnade zu Gnade gehen, bis wir eine Fülle all dessen empfangen, was er uns geben kann. Dies erfordert mehr von uns, als einfach nur freundlich oder geistig gesinnt zu sein. Es erfordert Glauben an Jesus Christus, Umkehr, die Taufe mit Wasser und mit dem Heiligen Geist, sowie gläubiges Ausharren bis ans Ende. Dies kann niemand isoliert von anderen erreichen. Ein wichtiger Grund, weshalb der Herr eine Kirche hat, ist also der Aufbau einer Gemeinschaft von Heiligen, in der einer den anderen auf diesem engen und schmalen Pfad, der zum ewigen Leben führt, unterstützt. Und Christus gab den einen das Apostelamt, andere setzte er als Propheten ein, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Für die Erfüllung ihres Dienstes, für den Aufbau des Leibes Christi. So sollen wir alle zur Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, damit wir zum vollkommenen Menschen werden und Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellen. Jesus Christus ist der Urheber und Vollender unseres Glaubens. Wenn wir seinen Namen auf uns nehmen, gehört es unbedingt dazu, dass wir uns im Leib Christi, der Kirche, vereinen. Uns wird berichtet, dass sich die Urkirche oft versammelte, um zu fasten und zu beten und miteinander über das Wohlergehen ihrer Seele zu sprechen und um das Wort des Herrn zu hören. So ist es auch heute in der Kirche. Im Glauben vereint, unterweisen und erbauen wir einander und sind bestrebt, mit Leib und Seele Jünger Christi zu sein und Christus in seiner vollendeten Gestalt darzustellen. Wir sind bestrebt, einander zu helfen, den Herrn zu erkennen, bis zu dem Tag, da keiner mehr den anderen belehren wird. Man wird nicht zueinander sagen, erkennt den Herrn, sondern sie alle, klein und groß, werden mich erkennen, Spruch des Herrn. In der Kirche befassen wir uns nicht nur in der Theorie mit göttlichen Lehren, sondern auch in der Praxis. Als Leib Christi dienen die Mitglieder der Kirche einander im ganz normalen Alltag. Wir alle haben unsere Schwächen. Es mag vorkommen, dass wir jemanden kränken oder dass uns jemand kränkt. Oftmals prüfen wir einander mit unseren jeweiligen Eigenarten, so wie Präsident Pecker gesagt hat. Im Leib Christi müssen wir über abstrakte Begriffe und große Worte hinausgehen. Wir müssen das Gelernte in der Praxis unter Beweis stellen und lernen, liebevoll miteinander zu leben. Bei dieser Religion dreht sich nicht alles um uns selbst. Vielmehr sind wir aufgerufen, einen anderen zu dienen. Wir sind Augen, Hände, Kopf, Füße und andere Glieder des Leibes Christi. Und selbst die schwächer scheinenden Glieder sind unentbehrlich. Wir brauchen diese Berufungen und wir brauchen die Gelegenheit zu dienen. Ein Mann in meiner Gemeinde ging als Jugendlicher eifrig in die Kirche, ohne dass seine Eltern ihn dabei unterstützten. Ja, sie waren sogar dagegen. In einer Abendmahlsversammlung sagte er einmal: Mein Vater versteht nicht, warum jemand freiwillig in die Kirche geht, anstatt Ski zu fahren. Ich gehe aber gerne in die Kirche. Hier sind wir alle auf der gleichen Reise durchs Leben. Und auf meiner Reise beflügeln mich die starke Jugend, die reinen Kinder und das, was ich bei anderen Erwachsenen sehe und von ihnen lerne. Die Gemeinschaft stärkt mich und das Evangelium zu leben erfüllt mich mit Freude. Unterdessen gibt es in den Gemeinden und Zweigen der Kirche die Gelegenheit, jede Woche zur Erholung und Erneuerung zusammenzukommen. Eine Zeit und einen Ort, die Welt hinter sich zu lassen, nämlich den Sabbat. An diesem Tag sollen wir am Herrn unsere Wonne haben, geistige Heilung durch das Abendmahl erfahren und erneut die Verheißung erhalten, dass sein Geist mit uns sein wird. Eine der größten Segnungen der Zugehörigkeit zum Leib Christi ist, auch wenn dies im ersten Moment keine Segnung zu sein scheint, dass man für Sünde und Irrtum getadelt wird. Wir neigen ja dazu, über unsere Fehler hinwegzusehen und sie zu rechtfertigen. Und manchmal wissen wir einfach nicht, inwiefern wir uns verbessern müssen oder wie wir dies angehen können. Wenn uns niemand alsbald mit aller Deutlichkeit zurechtweist, wenn vom Heiligen Geist dazu bewegt, fehlt uns vielleicht der Mut, uns zu ändern und dem Meister noch vollkommener zu folgen. Umkehr ist etwas Persönliches. Doch auf diesem zuweilen schmerzhaften Weg findet man in der Kirche Gemeinschaft. Wenn wir über die Kirche als Leib Christi sprechen, müssen wir stets zweierlei beachten. Erstens ist es nicht unser Ansinnen, uns zur Kirche zu bekehren, sondern zu Christus und zu seinem Evangelium. Eine Bekehrung, die durch die Kirche gefördert wird. Im Buch Mormon kommt das gut zum Ausdruck, da heißt es, das Volk wurde zum Herrn bekehrt und mit der Kirche Christi vereinigt. Zweitens dürfen wir nicht vergessen, dass die Kirche zu Beginn gleichzeitig die Familie war. Und selbst heute, als getrennte Institutionen, unterstützen und stärken die Familie und die Kirche einander. Die eine verdrängt nicht die andere. Und gewiss ist die Kirche, selbst im besten Fall, kein Ersatz für die Eltern. Der Evangeliumsunterricht und die Verordnungen des Priestertums in der Kirche dienen dem Zweck, dass sich die Familie für das ewige Leben bereit machen kann. Ein zweiter wichtiger Grund, weshalb sich der Erlöser einer seiner Kirche bedient, ist der, dass Notwendiges geleistet wird, was ein Einzelner oder kleine Gruppen nicht bewerkstelligen könnten. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Armutsminderung. Natürlich achten wir selbst oder mit der Familie auf das körperliche Wohlergehen anderer und teilen mit ihnen zeitlich ebenso wie geistig gemäß ihren Bedürfnissen und ihrem Bedarf. Doch gemeinsam als Kirche bieten sich uns weitaus mehr Möglichkeiten, den Armen und Bedürftigen beizustehen. Wir können in einem umfassenderen Rahmen helfen und für sehr viele wird die ersehnte Eigenständigkeit zur Realität. Ferner sind die Kirche, die Frauenhilfsvereinigungen und die Priestertumskollegien in der Lage, vielerorts vielen Menschen zu helfen, die von Naturkatastrophen, Krieg und Verfolgung betroffen sind. Ohne die vorhandenen Möglichkeiten der Kirche ließe sich der Auftrag des Erlösers, aller Welt das Evangelium zu bringen, nicht umsetzen. Es gäbe keine apostolischen Schlüssel, keine Organisationsstruktur, keine technischen und finanziellen Mittel. Und es gäbe nicht den Eifer und die Opferbereitschaft tausender und abertausender Missionare, die für die Erfüllung dieses Werkes notwendig sind. Bedenken Sie, dieses Evangelium vom Reich muss auf der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker es hören. Dann erst kommt das Ende. Die Kirche kann Tempel bauen und betreiben, Häuser des Herrn, wo unerlässliche heilige Handlungen vollzogen und Bündnisse geschlossen werden. Joseph Smith hat erklärt, dass Gott sein Volk in jedem Zeitalter zu dem Zweck sammelt, dass dem Herrn ein Haus gebaut wird, worin er seinem Volk die Verordnungen seines Hauses und die Herrlichkeiten seines Reiches offenbaren und den Menschen die Errettung darlegen kann. Denn es gibt bestimmte Verordnungen und Grundsätze, die, nachdem sie gelehrt und ausgeübt worden sind, an einem dafür errichteten Ort vollzogen werden müssen. Wenn man meint, alle Wege führten zum Himmel oder für die Errettung gäbe es keine speziellen Bedingungen, sieht man keine Notwendigkeit für die Verkündigung des Evangeliums oder für die heilige Handlungen und Bündnisse zur Erlösung der Lebenden und der Verstorbenen. Uns geht es aber nicht allein um Unsterblichkeit, sondern um ewiges Leben und dafür sind der Weg und die Bündnisse des Evangeliums unerlässlich. Um diese allen Kindern Gottes zugänglich zu machen, den Lebenden wie den Verstorbenen, benötigt der Erlöser eine Kirche. Der letzte Grund, weshalb der Herr seine Kirche aufgerichtet hat, den ich hier anspreche, ist wohl der außergewöhnlichste. Die Kirche ist nämlich das Reich Gottes auf Erden. Als die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts gegründet wurde, sagte der Herr dem Propheten Joseph Smith: Hebt euer Herz empor und freut euch, denn euch ist das Reich gegeben, oder mit anderen Worten, die Schlüssel der Kirche. In der Vollmacht dieser Schlüssel bewahren die Priestertumsbeamten der Kirche die Reinheit der Lehre des Erlösers und die Unversehrtheit seiner errettenden heiligen Handlungen. Sie helfen dem, der sie empfangen möchte, bei der Vorbereitung, stellen fest, ob die Anforderungen erfüllt sind und der Betreffende würdig ist, und vollziehen dann die heiligen Handlungen. Mit den Schlüsseln des Gottesreiches unterscheiden die Knechte des Herrn zwischen Wahrheit und Irrtum und verkünden erneut mit Vollmacht: So spricht der Herr. Bedauerlicherweise ärgern sich manche über die Kirche, weil sie Wahrheit selbst definieren wollen. Tatsächlich ist es aber ein unermesslicher Segen, Kenntnis von etwas zu erlangen, wie es wirklich ist und wie es war und wie es kommen wird, soweit der Herr es offenbaren will. Die Kirche schützt und veröffentlicht Gottes Offenbarungen, die den Kanon der Heiligen Schriften bilden. Als Daniel den Traum Nebukadnezars, des Königs von Babel, deutete und ihn wissen ließ, was am Ende der Tage geschehen wird, verkündete er: Der Gott des Himmels wird ein Reich errichten, das in Ewigkeit nicht untergeht. Dieses Reich wird er keinem anderen Volk überlassen. Es wird alle anderen Reiche zermalmen und endgültig vernichten. Es selbst aber wird in alle Ewigkeit bestehen. Die Kirche ist dieses verheißene Reich der letzten Tage, nicht von einem Menschen, sondern vom Gott des Himmels errichtet, als rollender Stein, der sich ohne Zutun von Menschenhand von einem Berg löst und die ganze Erde erfüllt. Ihre Bestimmung ist die Errichtung Zions, und zwar in Vorbereitung auf die Rückkehr und Herrschaft Jesu Christi im Millennium. Vor diesem Tag ist sie kein Reich im politischen Sinne. So sagte der Retter, mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Vielmehr ist die Kirche die Stätte seiner Vollmacht auf Erden, die Verwalterin seiner heiligen Bündnisse, die Hüterin seiner Tempel, die Beschützerin und Verkünderin seiner Wahrheit, der Sammelplatz für das zerstreute Volk Israel und ein Schutz und eine Zuflucht vor dem Sturm und vor dem Grimm, wenn diese unvermischt über die ganze Erde ausgegossen werden. Ich schließe mit der Fürbitte und dem Gebet des Propheten. Ruf den Herrn an, damit sein Reich auf der Erde vorwärts schreite, damit ihre Bewohner es empfangen mögen und bereit sein für die kommenden Tage, in denen des Menschensohn im Himmel herabkommen wird, angetan mit dem hellen Glanz seiner Herrlichkeit, um dem Reich Gottes zu begegnen, das auf Erden errichtet ist. Darum möge das Reich Gottes vorwärts schreiten, damit das Himmelreich kommen kann. Damit du, o Gott, im Himmel wie auch auf Erden verherrlicht werdest, damit deine Feinde bezwungen werden mögen. Denn dein ist die Ehre, Macht und Herrlichkeit für immer und immer. Im Namen Jesu Christi. Amen.
By profession I am an investor.
Von Beruf bin ich Kapitalanleger. Vom Glauben her bin ich ein Jünger Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Im Geschäftsleben lasse ich mich von vernünftigen finanziellen Grundsätzen leiten. Ich lebe meinen Glauben, indem ich mich bemühe, geistige Grundsätze zu befolgen, durch die ich dem Heiland ähnlicher werden kann. Viel von dem, was in meinem Leben lohnend war, kann ich darauf zurückführen, dass mich jemand aufgefordert hat, etwas Schwieriges zu tun. In diesem Sinne möchte ich jeden von Ihnen zu zweierlei auffordern. Meine erste Aufforderung hat finanzielle Auswirkungen, die zweite geistige. Beide erfordern, sofern sie angenommen werden, disziplinierte Anstrengungen über einen längeren Zeitraum. Nur so kann der Lohn geerntet werden. Die erste Aufforderung ist einfach. Ich fordere Sie auf, jede Woche zu sparen. Wie viel Sie beiseite legen, ist nebensächlich, das ist Ihnen überlassen. Die Angewohnheit zu sparen kommt Ihnen persönlich zugute. Durch Ihren Eifer ist es Ihnen dann vielleicht sogar möglich, andere finanziell zu unterstützen. Stellen Sie sich vor, welch positives Ergebnis man erzielt, wenn man jede Woche etwas beiseite legt. 6 Monate, 1 Jahr, 10 Jahre oder länger. Kleine Anstrengungen können über längere Zeit hinweg zu beträchtlichen Ergebnissen führen. Meine zweite Aufforderung unterscheidet sich grundlegend von der ersten und ist wesentlich wichtiger. Ich fordere Sie auf, jede Woche einen Vers aus den Heiligen Schriften zu verinnerlichen. Was meine ich damit, wenn ich von verinnerlichen spreche? Ich erkläre das gerne so. 80% der Zeit denkt man tiefgründig über eine Schriftstelle nach und in 20% der Zeit prägt man sie sich ein. Dazu gehören 2 einfache Schritte. Erstens, suchen Sie sich jede Woche eine Schriftstelle aus und bringen Sie sie dort an, wo Sie sie jeden Tag sehen. Zweitens, lesen Sie den Vers mehrmals am Tag oder rufen Sie sich ihn ins Gedächtnis und machen Sie sich im Laufe der Woche Gedanken über die darin enthaltenen Worte und Aussagen. Stellen Sie sich vor, welche wunderbaren Ergebnisse Sie erzielen, wenn Sie dies jede Woche tun. 6 Monate, 1 Jahr, 10 Jahre oder länger. Wenn Sie diese Anstrengung unternehmen, werden Sie empfänglicher für Geistiges. Außerdem versetzt Sie das in die Lage, Menschen, die Ihnen nahestehen, auf noch viel tiefer gehende Weise das Evangelium zu lehren und sie zu erbauen. Wenn Sie sich dazu entschließen, jede Woche einen Vers zu verinnerlichen, fühlen Sie sich vielleicht wie jemand, der bisher gerne geschnorchelt hat und nun einen Versuch mit Sporttauchen macht. Mit dieser Entscheidung wird Ihnen im Leben durch ein tiefes Verständnis der Grundsätze des Evangeliums und durch neue Einsichten bereichert. Wenn Sie sich jede Woche über den ausgewählten Vers nachsinnen, werden Ihnen Wörter und Sätze ins Herz geschrieben. Außerdem werden Ihnen Wörter und Sätze in den Sinn geschrieben. Anders ausgedrückt, das Auswendiglernen erfolgt ganz leicht und natürlich. Doch in erster Linie dient das Verinnerlichen dazu, Ihren Gedanken einen erbaulichen Zufluchtsort zu bieten, einen Ort, wo Sie dem Geist des Herrn nah sein können. Der Erlöser hat gesagt, häuft in eurem Sinn beständig die Worte des Lebens auf wie einen Schatz. Das Verinnerlichen ist eine einfache und erbauliche Methode, genau das zu tun. Ich glaube, dass Nephi ein Verinnerlicher war. Er hat gesagt, meine Seele erfreut sich an den Schriften und mein Herz sinnt beständig über sie nach und schreibt sie nieder zur Belehrung und zum Nutzen meiner Kinder. Er dachte an seine Kinder, als er über die Heiligen Schriften nachsann und sie niederschrieb. Welchen Nutzen könnte ihre Familie daraus ziehen, wenn sie beständig bemüht sind, ihren Sinn mit den Worten Gottes zu füllen? Vor kurzem habe ich einmal 5, Vers 16 verinnerlicht. verinnerlicht. Dort heißt es, ich sage euch, könnt ihr euch vorstellen, ihr würdet die Stimme des Herrn hören, dass sie an jenem Tag zu euch spricht, kommt her zu mir, ihr Gesegneten, denn siehe, eure Werke sind die Werke der Rechtschaffenheit gewesen auf dem Antlitz der Erde. Am Ende der Woche hatte ich mir eingeprägt, stell dir vor, du hörst die Stimme des Herrn, der spricht, komm her zu mir, ihr Gesegneten, denn siehe, eure Werke sind die Werke der Rechtschaffenheit gewesen. Wie Sie sehen, habe ich nicht den ganzen Vers Wort für Wort auswendig gelernt, aber ich habe immer wieder über die wichtigsten Aussagen in diesem Vers nachgedacht und habe mir eingeprägt, wo er steht. Das Beste an dem Ganzen ist jedoch, dass meine Gedanken damit auf eine höhere Ebene gelangten. Die ganze Woche über habe ich mir immer wieder vorgestellt, wie mir der Erlöser Mut zuspricht. Diese Vorstellung hat mein Herz berührt und in mir den Wunsch geweckt, Werke der Rechtschaffenheit zu tun. So etwas geschieht, wenn man jeden Gedanken auf Christus blickt. Vielleicht fragen Sie sich, warum soll ich das machen? Meine Antwort wäre, dass wir in einer Zeit leben, in der sich das Böse ständig ausbreitet. Wir dürfen den Status quo nicht einfach hinnehmen und unschöne Wörter und sündige Bilder über uns ergehen lassen, ohne etwas dagegen zu tun. Wir müssen uns dagegen wehren. Wenn unser Verstand mit erbaulichen Gedanken und Bildern gefüllt ist, wenn wir immer an ihn denken, dann ist kein Platz mehr für Schmutz und Müll. Im Buch Mormon fordert Jesus Christus alle auf, denkt über das nach, was ich gesagt habe. Betrachten Sie das Verinnerlichen von Schriftstellen als Ergänzung zum persönlichen Schriftstudium und zum Schriftstudium mit der Familie, jedoch nicht als Ersatz dafür. Das Verinnerlichen ist so etwas wie ein neues Vitamin mit Depotwirkung, mit dem man seine gegenwärtige geistige Ernährung ergänzt. Vielleicht meinen Sie, dieses Verinnerlichen hört sich ziemlich schwierig an. Lassen Sie sich davon aber nicht abschrecken. Schwieriges kann gut sein. Christus fordert uns zu vielem auf, was schwierig ist, weil er weiß, dass wir gesegnet werden. Ein junger Nachbar hat einen einfachen Weg entdeckt, Schriftstellen zu verinnerlichen. Seine Schriftstelle steht auf dem Startbildschirm seines Handys. Eine weitere Anregung wäre, mit einem ihrer Geschwister, einem ihrer Kinder oder einem Freund über ihre Schriftstelle zu sprechen. Meine Frau und ich unterstützen uns gegenseitig. Jeden Sonntag suchen wir uns unsere Schriftstellen aus. Sie bringt ihre Schriftstelle am Kühlschrank an und ich meine in meinem Auto. Dann erzählen wir uns die Woche über von unseren Gedanken. Wir sprechen auch mit unseren Kindern über die Schriftstellen. Dadurch scheint es ihnen leichter zu fallen, uns ihre Gedanken über das Wort Gottes mitzuteilen. Julie und ich gehören außerdem einer Online-Gruppe an, in ihrer Familie, in der Angehörige, Freunde und Missionare jede Woche ihre Schriftstelle posten und gelegentlich einen Gedanken oder ihr Zeugnis beifügen. Meine Tochter und einige ihrer Freunde benutzen soziale Medien und Textnachrichten, um Schriftstellen untereinander auszutauschen. Zögern Sie nicht, auch Menschen anderer Glaubensrichtungen in Ihre Gruppe einzuladen. Auch sie möchten ihre Gedanken erheben und sich Gott näher fühlen. Worin bestehen die Vorteile? Jules und ich verinnerlichen nun schon seit über 3 Jahren jede Woche eine Schriftstelle. Am Anfang steckten wir uns das Ziel von 20 Jahren. Vor kurzem sagte sie mir, als du mich am Anfang dazu aufgefordert hast, 20 Jahre lang jede Woche eine Schriftstelle zu verinnerlichen, habe ich mich gefragt, ob ich auch nur einen Monat durchhalten kann. Mittlerweile habe ich diese Zweifel nicht mehr. Es macht unglaublich viel Spaß, jede Woche eine Schriftstelle an den Kühlschrank anzuheften. Jedes Mal, wenn ich sie sehe, versuche sie zu verinnerlichen, hebt das meine Stimmung. Eine Schwester aus Texas erklärte, nachdem sie 6 Wochen versucht hat, eine Schriftstelle zu verinnerlichen, mein Zeugnis ist stärker geworden und ich fühle mich dem Vater im Himmel näher. Es ist schön zu erleben, wie mich das Wort Gottes zum Besseren verändert. Ein Freund von mir, ein Jugendlicher, schrieb, mir macht es wirklich Freude, Schriftstellen zu verinnerlichen, weil ich mich dadurch besser auf das konzentrieren kann, worauf es wirklich ankommt. Einer unserer Missionare schrieb Folgendes. Seit dem Juni 2014 verinnerliche ich jede Woche eine Schriftstelle und ich finde es großartig. Die Schriftstellen sind wie Freunde für mich geworden, auf die ich in schweren Zeiten bauen kann. Ich selbst verspüre durch das wöchentliche Verinnerlichen den Geist stärker. Die heiligen Schriften sind mir noch mehr ans Herz gewachsen, weil ich danach strebe, Tugend immerfort meine Gedanken zieren zu lassen. Denken Sie über die Aufforderung Nephis und die damit verbundene Segnung nach. Wenn ihr darum vorwärts strebt und euch am Wort von Christus weidet und bis ans Ende ausharrt, siehe, so spricht der Vater, ihr werdet ewiges Leben haben. Mit dem Verinnerlichen weiden wir uns am Wort Christi. Es ist, als nehmen wir ein Bissen von sehr leckerem und kauten ihn ganz langsam, um den Genuss möglichst lange auszukosten. Werden Sie den Rest des Monats jede Woche eine Schriftstelle verinnerlichen? Oder für den Rest des Jahres oder vielleicht sogar länger? Jules und ich forderten unsere tapferen Missionare der Texas Mission Dallas dazu auf, gemeinsam mit uns 20 Jahre lang Schriftstellen zu verinnerlichen. In nur 17 kurzen Jahren erreichen wir alle gemeinsam das Ziel. Dann stecken wir uns ein neues Ziel, um unsere Gedanken zu erheben und uns Christus zu nahen. Sie dürfen uns gerne überprüfen und nachfragen. Doch seien Sie darauf gefasst, im Gegenzug Ihre Schriftstelle zu nennen. Wenn wir uns auf diese Weise austauschen, werden wir alle erbaut. Können Sie sich vorstellen, wie sich das Ihr Leben und das Leben Ihrer Familie verändern, wenn Sie die nächsten Monate und Jahre oder noch länger jede Woche eine neue Schriftstelle in Herz und Sinn schreiben? Jesus Christus muss schon früh Liebe zu den Heiligen Schriften entwickelt haben. Schon in jungen Jahren muss er die Schriften gelesen und darüber nachgedacht haben. Sonst hätte er im Alter von 12 Jahren keine so tiefgehenden Gespräche mit den Lehrern im Tempel führen können. Seine Mission trat er mit 30 Jahren an. Und während seines Wirkens verwies er von Anfang an häufig auf die Heiligen Schriften. Können wir nicht mit Sicherheit behaupten, dass Jesus in Vorbereitung auf seine Mission mindestens 20 Jahre lang die Heiligen Schriften erforscht und darüber nachgedacht hat? Gibt es etwas, was Sie heute tun müssen, um sich geistig auf zukünftige Möglichkeiten vorzubereiten, Ihre Familie und andere das Evangelium zu lehren und ihnen Gutes zu tun? Fassen wir zusammen. Ich hoffe, dass Sie jede Woche etwas Geld beiseite legen. Üben Sie Glauben aus. Üben Sie Selbstdisziplin und tun Sie es. Außerdem bete ich aufrichtig darum, dass Sie sich dazu entschließen, Woche für Woche tiefgründig über die Worte Gottes nachzusinnen. Üben Sie Glauben aus. Üben Sie Selbstdisziplin und tun Sie es. Im Gegensatz zu meiner ersten Aufforderung, die dem finanziellen Wohl dient, bleiben Ihnen bei meiner zweiten Aufforderung, die dem Wohl Ihrer Seele dienen, alle Vorteile auf ewig erhalten. Motte und Wurm können Sie nicht zerstören. Von Elder Dietrich Christofferson stammt dieser deutliche Rat und die Verheißung: Studieren Sie die Schriften aufmerksam und ganz bewusst. Sinnen Sie darüber nach und beten Sie darüber. Heilige Schriften sind Offenbarung und sie bringen weitere Offenbarungen mit sich. Ich verheiße Ihnen, dass Sie es nicht bereuen werden, wenn Sie jede Woche eine Schriftstelle in Herz und Sinn schreiben. Sie werden erleben, dass Sie stets ein Ziel vor Augen haben und geistigen Schutz und geistige Macht spüren. Denken Sie an diese Worte Jesu Christi. Tut das, was Sie mich habt tun sehen. Mögen wir seine Worte voll und ganz in unserem Leben anwenden. Darum bete ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Vor einer Weile besuchte ich bei einem Aufenthalt in Australien eine wunderschöne, halbrunde Bucht, die für gute Surfbedingungen bekannt ist. Als ich dort am Strand entlang ging, war ich beeindruckt von den gewaltigen Wellen, die sich draußen kurz vor der Bucht brachen, sowie von den kleineren Wellen, die den Strand erreichten. Bei meinem Spaziergang traf ich kurz darauf auf eine Gruppe amerikanischer Surfer. Sie waren aus irgendeinem Grund verärgert, schimpften laut und deuteten dabei auf das Meer. Als ich sie fragte, was denn los sei, zeigten sie hinaus aufs Meer, wo sich die großen Wellen brachen. »Schauen Sie mal dort«, sagte einer wütend. »Sehen Sie die Absperrung?« Als ich genauer hinsah, konnte ich tatsächlich eine Linie erkennen, die sich über die gesamte Öffnung der Bucht hinzog. Genau dort, wo sich die verlockenden, großen Wellen brachen. Die Absperrung bestand offenbar aus einem schweren Netz, das von kleinen Schwimmbojen über Wasser gehalten wurde. Den Surfern zufolge reichte das Netz bis zum Meeresboden hinunter. Der eine von ihnen sagte dann weiter: »Wir sind hergekommen, um einmal im Leben diese tollen Wellen zu reiten. Wir können zwar die kleineren hier in der Bucht reiten, aber wegen der Absperrung ist es unmöglich, zu den richtig großen Wellen zu kommen. Wir haben keine Ahnung, was diese Absperrung soll. Auf jeden Fall hat sie uns den ganzen Spaß verdorben.« Während sich die amerikanischen Surfer immer mehr aufregten, bemerkte ich in der Nähe einen weiteren Surfer, einen älteren Mann, offensichtlich ein Einheimischer. Je länger er sich die immer aufgebrachteren Klagen über die Absperrung anhörte, desto mehr schien er die Geduld zu verlieren. Schließlich stand er auf und ging zu der Gruppe hinüber. Wortlos zog er ein Fernglas aus seinem Rucksack, reichte es einem der Surfer und zeigte hinaus auf die Absperrung. Jeder der Surfer warf nun einen Blick durch das Fernglas. Als ich an der Reihe war, konnte ich dank der Vergrößerung etwas erkennen, was vorher nicht zu erkennen war. Rückenflossen von großen Haien, die dort bei den Riffen jenseits der Absperrung ihr Futterrevier hatten. Da verstummte die Gruppe auf einmal. Der ältere Surfer packte sein Fernglas wieder ein und ging weg. Doch vorher sagte er etwas, was ich nie vergessen werde. Nehmen Sie die Absperrung nicht allzu tragisch. Sie ist das Einzige, was verhindert, dass Sie gefressen werden. Da standen wir nun an diesem schönen Strand und hatten plötzlich eine ganz andere Perspektive. Aus der Absperrung, die zunächst so furchtbar abschreckend gewirkt hatte und einem den ganzen Spaß und die Begeisterung am Reiten auf den richtig großen Wellen zu nehmen schien, war nun etwas ganz anderes geworden. Jetzt, wo wir um die Gefahr wussten, die dort draußen gleich unter der Wasseroberfläche lauerte, bedeutete die Absperrung Schutz, Sicherheit und Frieden. Wenn wir auf unserem Lebensweg unseren Träumen nachjagen, können uns die Gebote und Maßstäbe Gottes, genau wie diese Absperrung, manchmal unverständlich sein. Sie wirken auf uns vielleicht abschreckend und unnachgiebig und versperren uns einen Weg, der Spaß und Begeisterung verspricht und der von so vielen anderen beschritten wird. Wie der Apostel Paulus es beschrieben hat, jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Wir haben nur eine sehr eingeschränkte Sicht und können deshalb oft die großen Gefahren gleich unter der Oberfläche nicht erkennen. Aber der Herr, der alles erfasst hat, weiß ganz genau, wo diese Gefahren lauern. Er gibt uns durch seine Gebote und liebevolle Führung den Weg vor, damit wir die Gefahren meiden können. Damit wir in unserem Leben einen Kurs einschlagen, auf dem wir vor geistigen Raubtieren und der Sünde mit ihrem weit aufgerissenen Maul sicher sind. Wir zeigen Gott unsere Liebe und unseren Glauben, indem wir täglich nach besten Kräften den Kurs einhalten, den er uns aufgezeigt hat, und die Gebote halten, die er uns gegeben hat. Dieser Glaube und diese Liebe tun sich insbesondere in Situationen kund, in denen wir den Grund, warum Gott uns ein Gebot gibt oder einen bestimmten Weg vorzeichnet, nicht völlig verstehen. Die Entscheidung, einen Kurs innerhalb der Absperrung einzuhalten, ist eigentlich ganz einfach, sobald wir erst einmal wissen, dass knapp dahinter Raubtiere mit messerscharfen Zähnen kreisen. Es wird schwieriger, den Kurs innerhalb der Absperrung einzuhalten, wenn wir nichts als die aufregenden und verlockenden Wellen auf der anderen Seite sehen können. Aber gerade in solchen Zeiten, wenn wir uns entscheiden, Glauben auszuüben, Gott zu vertrauen und ihm unsere Liebe zu zeigen, wachsen und lernen wir am meisten. Im Neuen Testament konnte Hananias nicht verstehen, warum der Herr ihm geboten hatte, Saulus aufzusuchen. Einen Mann, der befugt war, jeden Christen ins Gefängnis werfen zu lassen. Aber weil er Gottes Gebot befolgte, spielte Hananias eine entscheidende Rolle bei der geistigen Geburt des Apostels Paulus. Wenn wir dem Herrn vertrauen, Glauben ausüben, seine Gebote halten und den Kurs einhalten, den er uns vorgegeben hat, werden wir immer mehr so, wie der Herr es möchte. Dieses Werden, diese Wandlung im Herzen ist das Wichtigste dabei. Elder Dallin H. Oaks hat erklärt, es genügt nicht, alles nur pro forma zu tun. Die Gebote, Verordnungen und Bündnisse des Evangeliums sind keine Liste von Beträgen, die in irgendein himmlisches Konto eingezahlt werden müssen. Das Evangelium Jesu Christi ist ein Plan, der uns zeigt, wie wir das werden können, was der himmlische Vater für uns vorgesehen hat. Ende des Zitats. Wahrer Gehorsam besteht also darin, uns ganz dem Herrn hinzugeben und ihm zu erlauben, unseren Kurs sowohl in ruhiger als auch in rauer See zu setzen, in der Gewissheit, dass er mehr aus uns machen kann, als wir es jemals selbst könnten. Wenn wir uns seinem Willen unterwerfen, empfangen wir mehr Frieden und Freude. König Benjamin hat gesagt, wer Gottes Gebote hält, wird gesegnet und glücklich in allem, sowohl zeitlich als auch geistig. Gott möchte, dass wir Freude haben. Er möchte, dass wir Frieden haben. Er möchte, dass wir Erfolg haben. Er möchte, dass wir vor den weltlichen Einflüssen um uns herum sicher und beschützt sind. Anders ausgedrückt, die Gebote Gottes sind kein mörderisches Unterwasserlabyrinth aus Absperrungen, die wir in diesem Leben zähneknirschend ertragen müssen, um im nächsten Leben erhöht werden zu können. Vielmehr bilden die Absperrungen, die der Herr eingerichtet hat, einen sicheren Hafen, indem wir vor den bösen und zerstörerischen Einflüssen geschützt sind, die uns sonst in die Tiefen der Verzweiflung hinabziehen würden. Die Gebote des Herrn wurden aus Liebe und Fürsorgung gegeben. Sie sollen uns in diesem Leben Freude schenken und uns auch im nächsten Leben Freude und Erhöhung bringen. Sie zeigen uns, wie wir handeln sollen. Und was noch wichtiger ist, Sie beleuchten, wer wir einmal werden sollen. Wie bei allem Guten und Wahren ist Jesus Christus unser bestes Vorbild. Der größte Gehorsamsbeweis in der gesamten Ewigkeit wurde erbracht, als der Sohn sich dem Willen des Vaters fügte. Obwohl er in tiefster Demut darum bat, der bittere Kelch möge an ihm vorübergehen und er möge einen anderen als dem ihm zugewiesenen Kurs einschlagen dürfen, ergab sich Jesus in den Weg, den er nach dem Willen seines Vaters beschreiten sollte. Es war der Weg, der ihn nach Gethsemane und Golgatha führte, wo er unbeschreibliche Qualen und Schmerzen litt und wo er sich ganz allein überlassen war, als sich der Geist des Vaters zurückzog. Doch der gleiche Weg führte am dritten Tag auch zum leeren Grab, als in den Ohren und Herzen all derer, die ihn liebten, der Ruf erschallte: Er ist auferstanden. Zu diesem Weg gehörten unvorstellbare Freude und Trost im Sühnopfer für alle Kinder Gottes in alle Ewigkeit. Indem er zuließ, dass sein Wille im Willen des Vaters verschlungen wurde, gab Christus uns die Aussicht auf ewigen Frieden, ewige Freude und ewiges Leben. Ich bezeuge, dass wir alle Kinder eines liebenden Gottes sind. Ich bezeuge, dass er möchte, dass wir glücklich, sicher und gesegnet sind. Um das zu erreichen, hat er einen Kurs für uns gesetzt, der uns zu ihm zurückführt. Und er hat Absperrungen eingerichtet, die uns entlang des Weges schützen. Wenn wir unser Bestes geben, um diesem Kurs zu folgen, finden wir wahre Sicherheit, wahres Glück und wahren Frieden. Und wenn wir uns Gottes Willen unterwerfen, werden wir so, wie er uns haben will. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Als unsere älteste Tochter Jen nach der Geburt ihrer dritten Tochter aus dem Krankenhaus kam, fuhr ich zu ihr nach Hause, um zu helfen. Nachdem ihre älteste Tochter in der Schule war, hielten wir es für das Beste, wenn sich Jen ausruhte. Am sinnvollsten war, dass ich Chloe, die mittlere Tochter, nach Hause mitnahm, damit Jen und das Baby etwas Ruhe finden konnten. Zuerst setzte ich Chloe in ihren Kindersitz, zog ihren Gurt fest, schnellte danach mich selbst an und dann fuhren wir aus der Einfahrt. Wir hatten noch nicht einmal das Ende der Straße erreicht, da hatte sich Chloe abgeschnallt, stand aufrecht, schaute mir über die Schulter und plauderte mit mir. Sofort hielt ich am Straßenrand an, stieg aus und schnallte sie wieder an. Wir fuhren weiter, doch nur wenige Meter weiter war sie erneut nicht mehr im Sitz. Es ging also noch von vorne los. Doch diesmal war Chloe bereits losgeschnallt und aus dem Sitz geklettert, noch bevor ich wieder eingestiegen war und mich angeschnallt hatte. Da trug ich also in meinem Auto am Straßenrand einen Machtkampf mit einer Dreijährigen aus und sie gewann ihn. Ich versuchte, sie auf jede erdenkliche Weise davon zu überzeugen, angeschnallt zu bleiben. Sie ließ sich nicht beirren. Schließlich beschloss ich, es mit einer Belohnung zu probieren. Ich sagte: Chloe, wenn du angeschnallt bleibst, spielen wir mit Knete, wenn wir bei Oma angekommen sind. Keine Antwort. Chloe, wenn du angeschnallt bleibst, backen wir bei Oma gemeinsam Brot. Keine Antwort. Ich versuchte es erneut. Chloe, wenn du angeschnallt bleibst, kaufe ich dir unterwegs etwas zum Naschen. Nach dem dritten Versuch erkannte ich, dass die Mühe vergebens war. Sie war fest entschlossen und keine Belohnung konnte sie umstimmen, angeschnallt zu bleiben. Wir konnten nicht den ganzen Tag am Straßenrand verbringen, aber ich wollte die Verkehrsregeln einhalten und es war zu gefährlich, Chloe unangeschnallt zu lassen. Ich sprach ein stilles Gebet und der Geist flüsterte mir zu: Sei ihr eine Lehrerin. Ich drehte mich zu ihr um und zog meinen Gurt gut sichtbar für sie raus. Ich sagte: Chloe, ich bin angeschnallt, weil der Gurt mich beschützt. Du aber bist nicht angeschnallt, also bist du nicht geschützt. Ich wäre sehr traurig, wenn dir etwas passiert. Sie schaute mich an und ich konnte förmlich sehen, wie ihr junger Verstand ratterte, als ich unruhig auf ihre Antwort wartete. Schließlich hellten sich ihre großen blauen Augen auf und sie sagte: Oma, Ich soll mich also anschnallen, weil du mich lieb hast. Ich sagte ihr, wie lieb ich sie habe, und der Geist war deutlich im Auto zu spüren. Ich wollte dieses Gefühl zwar nicht verlieren, aber auch die Chance ergreifen. Also stieg ich aus und schnallte sie erneut an. Dann fragte ich sie, Chloe, bleibst du jetzt bitte angeschnallt? Das blieb sie tatsächlich, den ganzen Weg zum Supermarkt, wo wir etwas zum Naschen kauften. Und auch von dort bis zu mir nach Hause blieb sie angeschnallt, und dann backten wir Brot und spielten mit Knete, denn das hatte Chloe schließlich nicht vergessen. Als ich an diesem Tag zurück auf die Straße fuhr, kam mir eine Schriftstelle in den Sinn. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Wir stellen Regeln auf, damit wir unsere Kinder unterweisen, führen und behüten können. Weshalb? Weil wir sie von ganzem Herzen lieben. Solange Chloe jedoch nicht klar war, dass sie angeschnallt bleiben sollte, weil ich sie lieb hatte, empfand sie es als Einschränkung und war nicht dazu bereit. Sie dachte, der Gurt schränke sie nur ein. So wie Chloe können auch wir die Gebote als Einschränkung sehen. Mitunter meinen wir, Gottes Gesetze würden unsere persönliche Freiheit eingrenzen, uns die Entscheidungsfreiheit nehmen und unser Wachstum beschränken. Aber wenn wir uns um größere Erkenntnis bemühen, wenn wir dem Vater im Himmel gestatten, uns zu belehren, erkennen wir allmählich, dass seine Gesetze Ausdruck seiner Liebe für uns sind und dass Gehorsam gegenüber seinen Gesetzen Ausdruck unserer Liebe für ihn ist. Falls Sie sich im übertragenen Sinn im Auto am Straßenrand wiederfinden, möchte ich ein paar Grundsätze nennen, dank derer Sie sicher auf den Weg des Glaubens und des Gehorsams zurückgelangen, sofern Sie sie befolgen. Erstens, vertrauen Sie Gott. Vertrauen Sie auf seinen ewigen Plan für Sie. Jeder von uns ist ein geliebter Geistsohn oder eine geliebte Geisttochter himmlischer Eltern. Ihre Liebe für uns wird in den Geboten deutlich. Gebote sind eine unerlässliche Anleitung, durch die wir in den Erfahrungen des irdischen Lebens unterwiesen, geführt und behütet werden. Im vorirdischen Dasein haben wir die Entscheidungsfreiheit gebraucht und Gottes Plan angenommen. Und wir haben erfahren, dass dieser Plan nur funktionieren kann, wenn wir Gottes ewiges Gesetz befolgen. In den Heiligen Schriften heißt es, es gibt ein Gesetz, das im Himmel vor den Grundlegungen dieser Welt unwiderruflich angeordnet wurde und auf dem alle Segnungen beruhen. Wenn wir das Gesetz befolgen, empfangen wir die Segnungen. Auch wenn das Erdenleben von Fehlern, Widerstand und Lernprozessen begleitet wird, verliert Gott unser ewiges Potenzial nie aus den Augen, auch wenn wir selbst es tun. Wir können ihm vertrauen, denn Gott möchte, dass seine Kinder zu ihm zurückkehren. Durch das Sühnopfer seines Sohnes Jesus Christus hat er einen Weg bereitet. Das Sühnopfer steht im Mittelpunkt des Plans der Erlösung. Zweitens, vertrauen Sie Jesus. Das Sühnopfer Jesu Christi ist der höchste Ausdruck von Gehorsam und reiner Liebe. Jesus hat sich dem Willen des Vaters gefügt und sein Leben für uns gegeben. Er hat gesagt, wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Jesus hat außerdem gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jeden Sonntag haben wir die Gelegenheit, über die reine Liebe des Heilands nachzudenken und sie uns vor Augen zu halten, wenn wir von den Symbolen seines unbegrenzten Sühnopfers nehmen. Beim Abendmahl beobachte ich, wie mir eine ausgestreckte Hand Brot und Wasser reicht. Wenn ich den Arm ausstrecke und davon nehme, gelobe ich, dass ich seinen Namen auf mich nehmen, immer an ihn denken und seine Gebote halten möchte. Und er verspricht, dass sein Geist immer mit uns sein wird. Drittens, vertrauen Sie auf die Einflüsterungen des Geistes. Wissen Sie noch, bei dem Erlebnis mit Chloe gab mir der Geist ja eine Schriftstelle ein, nämlich Johannes 14, Vers 15. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Es folgen diese wichtigen Verse. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Jedes würdige, konfirmierte Mitglied der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, hat ein Anrecht darauf, vom Heiligen Geist begleitet zu werden. Wir können die Eingebungen des Geistes weitaus besser vernehmen und spüren, wenn wir fasten, beten, die Heiligen Schriften studieren und gehorsam sind. Wenn sie von Zweifeln erfüllt und verwirrt sind, senden der Vater und der Sohn den Heiligen Geist. Er warnt sie und führt sie in Sicherheit durch die Gefahren des Erdenlebens. Er hilft ihnen, sich zu erinnern, tröstet sie und erfüllt sie mit Hoffnung und vollkommener Liebe. Viertens, vertrauen Sie dem Rat der lebenden Propheten. Der Vater hat uns ermöglicht, dass wir durch seine Propheten sein Wort hören und sein Gesetz kennen können. Der Herr hat gesagt, mein Wort wird sich gänzlich erfüllen, sei es durch meine eigene Stimme oder durch die Stimme meiner Knechte, das ist dasselbe. In letzter Zeit haben die lebenden Propheten uns ans Herz gelegt, des Sabbats zu gedenken und ihn heilig zu halten und das Gesetz des Fastens zu leben. Wenn wir diesem Rat der Propheten folgen, versetzt uns das in die Lage, Gottes Gebot, ihn und unseren Nächsten zu lieben, zu befolgen, indem wir unseren Glauben an Jesus Christus vergrößern und liebevoll unsere Hand ausstrecken, um anderen zu helfen. Es ist Sicherheit damit verbunden, dass wir das Wort des Herrn beherzigen, das er durch seine Propheten verkündet. Gott hat Präsident Thomas S. Monson, die Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und die Mitglieder des Kollegiums der 12 Apostel als Propheten, Seher und Offenbarer berufen. In dieser Welt, in der Angst, Ablenkung, Ungemach und Zorn immer mehr zunehmen, können wir auf sie blicken und sehen, wie von Nächstenliebe erfüllte Jünger Jesu Christi aussehen, klingen und auf Fragen reagieren, die zu Streit führen können. Sie geben Zeugnis für Jesus Christus und zeigen Nächstenliebe, die reine Liebe Jesu Christi, dessen Zeugen sie sind. Nach meinem Erlebnis mit Chloe durchforstete ich die Heiligen Schriften nach Versen, in denen Gebote und Liebe erwähnt sind. Ich fand viele. Seine Gebote sind Ausdruck seiner Liebe für uns. Und Gehorsam gegenüber seinen Geboten ist Ausdruck unserer Liebe für ihn. Ich bezeuge, wenn wir Gott, dem ewigen Vater, vertrauen, wenn wir seinem Sohn, Jesus Christus, vertrauen und an dessen Sühnopfer glauben, wenn wir den Einflüsterungen des Geistes vertrauen und wenn wir dem Rat lebender Propheten vertrauen, finden wir vom Wegesrand zurück auf die Straße und ertragen die sichere Heimreise nicht nur, sondern finden Freude daran. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Auf ein Zeichen des Dirigenten erheben sich alle Versammelten und singen gemeinsam mit dem Chor das Lied Frohlockt, der Herr regiert, Nummer 37 im Gesangbuch. Danach haben wir die Freude von Elder Alan D. Haney, Elder Kim B. Clark und Elder Koichi Aoyagi von den 70ern zu hören. Wir danken besonders Elder Aoyagi, der gestern Nachmittag als 70er entlassen wurde. Nach ihren Worten singt der Chor das Lied »Stemmt die Schulter an das Rad«. Danach hören wir von unserem Schlusssprecher Elder David A. Bettner vom Kollegium der 12 Apostel.
Dies ist die 185. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Als ich 9 war, kam meine weißhaarige und nur 1,5 Meter große Großmutter zu Besuch und verbrachte ein paar Wochen bei uns. Eines Nachmittags beschlossen meine älteren Brüder und ich, in einem Feld gegenüber unseres Hauses ein Loch auszuheben. Ich weiß nicht warum. Manchmal graben Jungs eben Löcher. Wir wurden etwas schmutzig, aber nicht so, dass uns große Schwierigkeiten blühten. Einige Nachbarsjungen sahen, wie aufregend es war, Löcher zu graben, und halfen mit. Gemeinsam wurden wir alle noch schmutziger. Der Boden war hart, also nahmen wir einen Gartenschlauch und wässerten den Boden des Lochs, um ihn aufzuweichen. Beim Graben bekam etwas Schlamm ab, das Loch jedoch wurde immer tiefer. Einer unserer Gruppe meinte, wir sollten aus dem Loch einen Swimmingpool machen. Also füllten wir es mit Wasser. Da ich der Jüngste war und unbedingt dazugehören wollte, ließ ich mich dazu überreden, hineinzuspringen und es zu testen. Jetzt war ich wirklich dreckig. Ich hatte anfangs nicht geplant, mit Schlamm überzogen zu sein, aber letzten Endes kam es so. Als es kälter wurde, lief ich über die Straße, um ins Haus zu gehen. Meine Großmutter kam mir an der Haustür entgegen und ließ mich nicht hinein. Sie sagte, ich würde sonst den Schlamm ins Haus tragen, und sie hat es gerade geputzt. Ich tat also, was jeder 9-Jährige in dieser Situation tun würde. Ich rannte zur Hintertür, aber Großmutter war schneller, als ich dachte. Ich wurde wütend, stampfte mit den Füßen und verlangte, ins Haus gelassen zu werden. Aber die Tür blieb zu. Ich war nass und voller Schlamm. Mir war kalt, und in meiner kindlichen Vorstellung dachte ich, ich würde in meinem eigenen Garten sterben. Schließlich fragte ich sie, was ich tun müsste, um ins Haus zu kommen. Ehe ich mich versah, stand ich im Garten. Meine Großmutter spritzte mich mit einem Gartenschlauch ab. Nach einer gefühlten Ewigkeit befand meine Großmutter mich für rein und ließ mich ins Haus. Dort war es warm und ich konnte mir trockene, saubere Sachen anziehen. Mit dieser Art Leichnis aus dem wirklichen Leben im Kopf, denken Sie bitte über diese Worte Jesu Christi nach. Und nichts Unreines kann in sein Reich eingehen. Darum geht nichts in seine Ruhe ein, außer diejenigen, die ihre Kleider in meinem Blut gewaschen haben, wegen ihres Glaubens und der Umkehr von all ihren Sünden und ihrer Glaubenstreue bis ans Ende. Es war unerfreulich und unangenehm, vor dem Haus zu stehen und von meiner Großmutter abgespritzt zu werden. Es wäre eine Tragödie ewigen Ausmaßes, nicht zu unserem Vater im Himmel zurückzukehren und bei ihm leben zu dürfen, weil wir uns entschieden haben, in einem schlammigen Sündenloch zu bleiben oder uns darin zu beschmutzen. Wir dürfen uns nichts vormachen, wenn es darum geht, was erforderlich ist, um in die Gegenwart des Vaters im Himmel zurückzukehren und dort bleiben zu können. Wir müssen rein sein. Bevor wir auf diese Erde kamen, nahmen wir als Geistsöhne und Töchter Gottes an einer großen Ratsversammlung teil. Ein jeder von uns war aufmerksam, keiner schlief dabei ein. In dieser Ratsversammlung stellte der Vater im Himmel einen Plan vor. Da der Plan unsere Entscheidungsfreiheit wahrte und vorsah, dass wir aus unseren eigenen Erfahrungen und nicht allein aus seinen lernten, wusste der Vater, dass wir sündigen würden. Er wusste auch, dass Sünde uns unrein machen würde und wir so nicht in seine Gegenwart zurückkehren könnten. Denn dort, wo er lebt, ist es noch sauberer als in meinem Haus, das meine Großmutter geputzt hat. Weil der Vater im Himmel uns liebt und es sein Ziel ist, unsere Unsterblichkeit, unser ewiges Leben zustande zu bringen, gibt es in seinem Plan auch die Aufgabe eines Erretters. Jemand, der uns helfen kann, wieder rein zu werden, ganz gleich, wie schmutzig wir geworden sind. Als der Vater im Himmel verkündete, dass ein Erretter gebraucht wird, wandten wir uns, wie ich glaube, alle um und blickten auf Jesus Christus, den Erstgeborenen im Geist, auf ihn, der so viel Fortschritt gemacht hatte, dass er wieder Vater geworden war. Ich glaube, wir alle wussten, dass er es sein musste, dass kein anderer von uns es tun könnte, aber dass er es konnte und auch tun würde. Im Garten Gethsemane und am Kreuz auf Golgotha litt Jesus Christus an Körper und Geist. Er zitterte der Schmerzen wegen, blutete aus jeder Pore, flehte seinen Vater an, den bitteren Kelch von ihm zu nehmen, trank aber letztlich doch davon. Wieso? Er wollte in seinen eigenen Worten seinem Vater die Ehre geben und seine Vorbereitung für die Menschenkinder vollenden. Er wollte seinen Bund halten und uns die Heimkehr ermöglichen. Was erwartet er im Gegenzug von uns? Er bittet uns schlichtweg, unsere Sünden zu bekennen und umzukehren, damit wir nicht leiden müssen wie er. Er lädt uns ein, rein zu werden.
damit wir nicht vor dem Haus des Vaters im Himmel stehen gelassen werden. Auch wenn es besser ist, Sünde im Leben zu vermeiden, so ist es für die Wirksamkeit des Sühnopfers Jesu Christi nicht von Belang, welche Sünden wir begangen haben oder wie tief wir in diese sprichwörtliche Grube eingesunken sind. Es macht nichts, dass wir uns unserer Sünden wegen schämen und uns die Sünden peinlich sind, die, wie Nephi sagte, uns so leicht bedrängen. Es macht nichts, dass wir irgendwann einmal unser Geburtsrecht für ein Linsengericht eingetauscht haben. Worauf es ankommt, ist, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, Schmerzen und Bedrängnisse und Versuchungen jeder Art erlitten hat, damit er gemäß dem Fleische wisse, wie er seinem Volk beistehen könne. Worauf es ankommt, ist, dass er willens war, auf diese Erde herabzukommen und hinabgefahren ist unter alles und größere Widerstände erlitten hat, als irgendein Mensch je hätte ertragen können. Worauf es ankommt, ist, dass Christus beim Vater Fürsprache für uns einlegt, nämlich, Vater, sieh die Leiden und den Tod dessen, der keine Sünde getan hat, an dem du wohlgefallen hast. Darum, Vater, verschone diese meine Brüder, die an meinen Namen glauben, auf dass sie zu mir kommen können und immerwährendes Leben haben. Darauf kommt es wirklich an, und es sollte uns allen neue Hoffnung und Entschlossenheit geben, es ein weiteres Mal zu versuchen, denn er hat uns nicht vergessen. Ich bezeuge, dass der Erretter sich niemals von uns abwendet. Wenn wir für die Umkehr demütig nach ihm suchen, er wird uns niemals für einen hoffnungslosen Fall halten oder sagen, oh nein, nicht du schon wieder. Er wird uns niemals ablehnen, weil er nicht versteht, wie schwer es ist, Sünde zu vermeiden. Er versteht das alles vollkommen. Auch die Trauer, Scham und Frustration, die unweigerlich auf die Sünde folgen. Umkehr gibt es wirklich und sie funktioniert. Sie ist weder eine Einbildung noch das Ergebnis eines wirren Sinnes. Sie hat die Macht, Lasten von der Schulter zu nehmen und Hoffnung an ihre Stelle treten zu lassen. Sie kann zu einer mächtigen Wandlung im Herzen führen, sodass wir keine Neigung mehr haben, Böses zu tun, sondern ständig Gutes zu tun. Umkehr darf aber nicht leicht sein. Das ist bei Dingen von ewiger Tragweite selten der Fall. Doch das Ergebnis ist es wert. Es ist so, wie Präsident Boyd K. Packer in seiner letzten Ansprache vor den 70ern der Kirche bezeugte. Die Sache ist die. Das Sühnopfer hinterlässt keine Spuren. Was ganz gemacht wurde, ist ganz. Das Sühnopfer hinterlässt keine Spuren. Es heilt einfach, und was geheilt wurde, das bleibt auch geheilt. Ebenso hängt unsere Hoffnung, wieder beim Vater zu leben, vom Sühnopfer Jesu Christi ab, von der Bereitschaft des einzigen Wesens ohne Sünde, in krassem Gegensatz zu den Forderungen der Gerechtigkeit, die gesamte Last der Übertretung aller Menschen auf sich zu nehmen. Dazu gehören auch die Sünden, für die selbst zu leiden, sich manche Söhne und Töchter entscheiden, obwohl sie das nicht müssten. Als Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage messen wir dem Sühnopfer des Erretters größere Macht bei als die meisten anderen Menschen. Wir wissen nämlich, dass er, wenn wir Bündnisse eingehen, beständig umkehren und bis ans Ende ausharren, uns zu seinen Erben macht. Und wir wie er alles empfangen, was der Vater hat. Das ist eine Lehre, die Erde erschüttert. Und dennoch ist sie wahr. Das Sühnopfer Jesu Christi macht die Aufforderung des Erretters, vollkommen zu sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist, vollkommen machbar, statt frustrierend, unerreichbar. In den Heiligen Schriften steht, dass jeder Mensch gemäß dem heiligen Richterspruch Gottes gerichtet werden muss. An diesem Tag wird man keine Chance haben, sich in einer größeren Gruppe zu verstecken oder als Entschuldigung dafür, dass man unrein ist, auf andere zu zeigen. In den Heiligen Schriften steht glücklicherweise auch, dass Jesus Christus, er, der für unsere Sünden gelitten hat, der unser Fürsprecher beim Vater ist, der uns Freunde nennt, der uns bis ans Ende liebt, letztlich unser Richter sein wird. Eine der Segnungen des Sühnopfers Jesu Christi, die oft übersehen werden, ist die, dass der Vater das Gericht ganz dem Sohn übertragen hat. Brüder und Schwestern, falls Sie entmutigt sind oder sich fragen, ob Sie es jemals aus der geistigen Grube, die Sie gegraben haben oder in die Sie hineingestolpert sind, herausschaffen, so denken Sie bitte daran, wer zwischen uns und der Gerechtigkeit steht, wer von Mitleid für die Menschenkinder erfüllt ist und wer unsere Übeltaten und Übertretung auf sich genommen und die Forderung der Gerechtigkeit erfüllt hat. In anderen Worten, denken Sie so wie auch Nephi inmitten seiner Selbstzweifel daran, in wen Sie Ihr Vertrauen gesetzt haben, nämlich in Jesus Christus. Kehren Sie dann um und empfinden Sie wieder den vollkommenen Glanz der Hoffnung. Im Namen Jesu Christi. Amen.
In his mortal ministry,
Jesus wirkte auf Erden so große Wunder der Heilung und lehrte mit so großer Vollmacht und Macht, dass sein Ruf sich in ganz Syrien verbreitete. Scharen von Menschen folgten ihm. Manche, die sahen, wie er Menschen heilte und ihn predigen hörten, wiesen ihn zurück. Andere folgten ihm eine Weile nach, wanderten dann aber nicht mehr mit ihm umher. Der Herr Jesus Christus befand sich mitten unter ihnen und doch sahen sie in ihm nicht den, der er war. Sie waren blind und wandten sich ab. Über diese Menschen sagte Jesus: Ich bin zu den Meinen gekommen und die Meinen haben mich nicht empfangen. Mit ihren Ohren hören sie nur schwer und ihre Augen halten sie geschlossen. Andererseits gab es viele Männer und Frauen, so auch seine glaubenstreuen Apostel, die ihr Leben an ihm ausrichteten. Obwohl die Welt ihnen mit ihren Ablenkungen zu schaffen machte und sie mitunter bestürzt waren über seine Worte und sich sogar ängstigten, glaubten sie doch an ihn, liebten ihn und folgten ihm. Über diese Menschen sagte Jesus: Ihr aber seid selig, denn eure Augen sehen und eure Ohren hören. Kurz vor seinem Leiden in Gethsemane und auf Golgatha gab Jesus seinen Jüngern diese bemerkenswerte Verheißung: Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen. Und er wird noch größere vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Diese Verheißung ging am Pfingsttag in Erfüllung, als Jesus den Jüngern die Taufe durch Feuer und den Heiligen Geist zukommen ließ. Aufgrund ihres Glaubens an Christus, ihrer Umkehr und ihres Gehorsams wurde der Heilige Geist ihr Begleiter. Durch ihn wandelte sich ihr Herz und sie empfingen ein bleibendes Zeugnis von der Wahrheit. Diese Gaben und Segnungen verliehen den Jüngern Kraft. Auch wenn die Zeiten, in denen sie lebten, gefährlich und verwirrend waren, empfingen sie die geistige Gabe, Augen zu haben, die sehen, und Ohren, die hören. Durch die Macht des Heiligen Geistes begannen sie, die Wahrheit so zu sehen, wie sie wirklich ist. Insbesondere die vom Herrn Jesus Christus und seinem Werk unter ihnen. Der Heilige Geist erleuchtete ihnen das Verständnis und sie vermochten, die Stimme des Herrn noch deutlicher zu vernehmen. Tief drang ihnen das Evangelium Jesu Christi ins Herz. Sie waren unerschütterlich und gehorsam. Freimütig und machtvoll predigten sie das Evangelium und richteten das Reich Gottes auf. Sie hatten Freude im Herrn Jesus Christus. Mit diesen glaubenstreuen Männern und Frauen aus der Mitte der Zeit haben wir viel gemeinsam. Auch wir leben in einer Zeit, da der Herr Jesus Christus in unserer Mitte Wunder wirkt. Er heilt Kranke, reinigt uns von Sünde, bewirkt in uns eine Herzenswandlung und macht Gottes Kindern auf beiden Seiten des Schleiers die Errettung zugänglich. Auch wir haben in der heutigen Zeit lebende Propheten und Apostel, die Macht des Priestertums, Geistesgaben und jene erhabenen Segnungen, die mit den errettenden heiligen Handlungen einhergehen. Auch leben wir in einer gefährlichen Zeit, einer Zeit großer Schlechtigkeit und großer Versuchungen, einer verwirrenden, beunruhigenden Zeit. In dieser bedrohlichen Zeit hat der Prophet des Herrn auf Erden, Präsident Thomas S. Monson, uns dazu aufgerufen, die im Geist Verwundeten zu retten, mutig für die Wahrheit einzustehen und das Gottesreich zu errichten. Welchen Grad an Geistigkeit, Glaube oder Gehorsam wir auch derzeit haben mögen, für die Arbeit, die vor uns liegt, wird es nicht ausreichen. Wir brauchen mehr geistiges Licht und mehr geistige Macht. Wir brauchen Augen, die deutlicher sehen, wie der Erretter in unserem Leben wirkt, und Ohren, die seine Stimme noch nachhaltiger im Herzen wahrnehmen. Diese wunderbare Segen Dieser wunderbare Segen stellt sich dann ein, wenn wir das Herz öffnen und den Herrn Jesus Christus, seine Lehre und seine Kirche empfangen, und zwar wirklich empfangen. Wir brauchen nicht vollkommen zu sein, doch wir müssen gut sein und immer besser werden. Wir müssen wirklich nach den schlichten, einfachen Wahrheiten des Evangeliums leben wollen. Wenn wir den Namen Christi auf uns nehmen, im Glauben an ihn handeln, um von unseren Sünden umzukehren und seine Gebote halten und immer an ihn denken, dann empfangen wir durch die Gnade und Barmherzigkeit Jesu Christi den Heiligen Geist als Begleiter. Einfacher Gehorsam trägt uns den Geist ins Herz. In unserem Zuhause beten wir voller Glauben, forschen in den Schriften und halten den Sabbat heilig. In unseren Gemeindehäusern nehmen wir vom Abendmahl und geben unserem Vater im Himmel im Namen Jesu Christi heilige Versprechen. In den heiligen Tempeln nehmen wir an heiligen Handlungen für unsere Brüder und Schwestern auf der anderen Seite des Schleiers teil. In unserer Familie und bei den Aufgaben, die uns vom Herrn übertragen werden, wenden wir uns unseren Mitmenschen zu, machen ihnen die Last leichter und laden sie ein, zu Christus zu kommen. Brüder und Schwestern, ich weiß, wenn wir dies tun, kommt der Heilige Geist zu uns. Wir machen geistig Fortschritt und sammeln Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Er wird unser Begleiter. Wenn wir auf Christus blicken und Augen und Ohren öffnen, segnet uns der Heilige Geist mit der Erkenntnis, wie der Herr Jesus Christus in unserem Leben wirkt, und er stärkt unseren Glauben an ihn, indem er Gewissheit bringt und Beweise liefert. Wir sehen dann alle unsere Brüder und Schwestern immer so, wie Gott sie sieht, nämlich mit Liebe und Mitgefühl. Wir vernehmen die Stimme des Erlösers in den Schriften, im Flüstern des Geistes und in den Worten der lebenden Propheten. Wir sehen, wie die Macht Gottes auf den Propheten und all den anderen Führern seiner wahren und lebendigen Kirche ruht. Und wir wissen dann mit Bestimmtheit, dass dies das heilige Werk Gottes ist. Wir sehen und verstehen uns und unsere Welt so, wie der Erretter sie sieht und versteht. Wir erlangen das, was der Apostel Paulus als den Geist Christi bezeichnet. Wir haben Augen, die sehen, und Ohren, die hören, und wir bauen das Reich Gottes auf. Das Leben kann schwer sein, verwirrend, schmerzhaft und entmutigend. Ich gebe Ihnen mein Zeugnis, dass das Licht des Evangeliums Jesu Christi, wenn wir den Heiligen Geist als Beistand haben, Verwirrung, Schmerz und Dunkelheit durchbricht. Diese herrliche geistige Kraft durchströmt, schlagartig oder allmählich, die umkehrwillige, verwundete Seele mit heilender Liebe und mit Trost. Sie vertreibt die Dunkelheit durch das Licht der Wahrheit und die Entmutigung durch Hoffnung in Christus. Diese Segnungen werden wir erleben, und wir werden durch das Zeugnis des Geistes erkennen, dass es der Herr Jesus Christus ist, der in unserem Leben wirkt. Unsere Last ist dann wahrhaftig in der Freude an unserem Erlöser verschlungen. Meine Eltern erlebten vor Jahren, wie wichtig und wie wirkungsvoll es ist, wenn man Augen hat, die sehen, und Ohren, die hören. Sie wurden 1982 in die Philippinenmission Davao berufen. Als meine Mutter damals den Brief öffnete und las, wohin sie berufen worden waren, rief sie zu meinem Vater zu: Das geht nicht. Du musst dort anrufen und ihnen sagen, dass wir nicht auf die Philippinen gehen können. Sie wissen doch, dass du Asthma hast. Seit Jahren litt mein Vater schon an Asthma, und meine Mutter war in steter Sorge um ihn. Einige Tage später weckte meine Mutter meinen Vater in der Nacht so gegen 2:30 auf. Sie fragte: Merlin, hast du auch diese Stimme gehört? Nein, ich habe keine Stimme gehört. Ich habe heute Nacht 3-mal dieselbe Stimme sagen gehört. Sie sagte: Wieso machst du dir Sorgen? Weißt du denn nicht, dass ich weiß, dass er Asthma hat? Ich werde auf ihn aufpassen und werde auch auf dich aufpassen. Macht euch bereit und dient auf den Philippinen. Meine Eltern dienten also auf den Philippinen, und es war ein großartiges Erlebnis für sie.
Der Heilige Geist war ihr Begleiter und sie wurden gesegnet und behütet. Mein Vater hatte nicht die geringsten Beschwerden mit seinem Asthma. Er war erster Ratgeber in der Missionspräsidentschaft. Gemeinsam mit meiner Mutter schulte er hunderte Missionare sowie tausende glaubenstreue Heilige der letzten Tage und legte die Grundlage für viele Gemeinden und Pfähle auf der Insel Mindanao. Sie waren mit Augen gesegnet, die sehen, und mit Ohren, die hören. Brüder und Schwestern, ich lege Zeugnis ab für Jesus Christus. Ich weiß, dass er lebt. Er ist unser Erretter und Erlöser. Ich weiß, wenn wir ihn empfangen und nach den schlichten, einfachen Wahrheiten seines Evangeliums leben, genießen wir die Begleitung durch den Heiligen Geist. Wir empfangen die kostbare Gabe, Augen zu haben, die sehen, und Ohren, die hören. Das bezeuge ich im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
On March 11th, 2000.
Am 11. März 2011 stand ich in Tokio auf einem Bahnsteig im Bahnhof Shinagawa. Ich war auf dem Weg in die Japan-Mission Kobe. Etwa um 14.46 Uhr erschütterte ein Erdbeben der Stärke 9,0 das Land. Ich konnte mich wegen der heftigen Erdstöße nicht auf den Beinen halten und klammerte mich an einem Treppengeländer fest. Lampen lösten sich von der Decke und fielen zu Boden. Überall in Tokio brach Panik aus. Zum Glück war ich heil davongekommen und 4 Stunden später erfuhr ich zu meiner Erleichterung, dass auch meine ganze Familie in Sicherheit war. Im Fernsehen waren unzählige schreckliche Bilder von diesem Unglück zu sehen. Ein riesiger Tsunami überrollte die Region der Mission Sendai und riss alles mit sich, was ihm in den Weg kam. Autos, Häuser, Fabriken, Felder. Ich war über die tragischen Bilder bestürzt und musste weinen. Ich betete inständig, der Vater im Himmel möge in dieser Region all die Menschen, die mir so am Herzen liegen, beschützen und ihnen Hilfe senden. Später erhielten wir die Nachricht, dass alle Missionare und Mitglieder der Kirche in Sicherheit waren. Dennoch waren viele Mitglieder von der Katastrophe betroffen. Sie hatten Angehörige, ihr Zuhause oder einen Teil ihres Hausrats verloren. Über 20.000 Menschen kamen ums Leben. Ganze Ortschaften waren zerstört. Viele Leute waren gezwungen, ihr Heim zu verlassen, da es im Kernkraftwerk zu einem schweren Unfall gekommen war. Derartige Katastrophen richten heutzutage in vielen Teilen der Welt verheerende Schäden an und fordern viele Todesopfer. Wir sind gewarnt worden, dass es in der Welt Katastrophen, Kriege und unzählige Schwierigkeiten geben wird. Doch wenn ein solches Unheil plötzlich über uns hereinbricht, fragen wir uns zuweilen, warum muss das gerade mir passieren? Oder weshalb muss ich so leiden? Nachdem ich mich zum Evangelium bekehrt hatte, erhielt ich lange Zeit keine klare Antwort auf die Frage, warum erhalte ich Prüfungen? Ich hatte schon verstanden, dass es zum Erlösungsplan gehört, geprüft zu werden. Doch wenn ich mir dann angesichts des wirklichen Lebens diese Frage stellte, hatte ich keine überzeugende und befriedigende Antwort darauf. Schließlich gab es in meinem Leben eine Zeit, wo auch ich eine große Prüfung bestehen musste. Als ich 30 Jahre alt war, besuchte ich im Rahmen meiner Berufung die Japan-Mission Nagoya. Nach der Zusammenkunft sorgte der Missionspräsident freundlicherweise dafür, dass die Missionare mich zum Flughafen fuhren. Als wir an einer Kreuzung am Fuße eines langen, hingestreckten Hügels standen, raste ein Lastwagen mit ungeheurer Geschwindigkeit von hinten auf uns zu. Er rammte unser Auto und schleuderte es über 20 Meter weit nach vorn. Am meisten versetzte uns in Schrecken, dass der Laster von niemandem gesteuert wurde. Das Heck unseres Wagens wurde auf die halbe Größe zusammengedrückt. Zum Glück überlebten die Missionare und ich dieses Unglück. Am nächsten Tag setzten bei mir allerdings erhebliche Nacken- und Schulterschmerzen ein und ich bekam starke Kopfschmerzen. Von da an konnte ich nachts nicht mehr richtig schlafen und musste fortan mit körperlichen und seelischen Schmerzen leben. Ich betete zu Gott, er möge meine Schmerzen heilen, doch hielten sich die Krankheitssymptome etwa 10 Jahre lang hartnäckig. Zu jener Zeit kamen schleichend Zweifel in mir auf und ich fragte mich, warum ich bloß so viele Schmerzen erleiden musste. Obwohl ich nicht die Heilung erhielt, die ich mir erhoffte, bemühte ich mich, die Gebote Gottes weiterhin treu zu halten. Ich betete weiter darum, ich möge Antwort auf die Fragen finden, die mich wegen meiner Bedrängnisse beschäftigten. Dann kam ein Lebensabschnitt, in dem ich mit einem neuen Problem zu kämpfen hatte. Ich war aufgewühlt, weil ich nicht wusste, wie ich mit dieser neuen Prüfung fertig werden sollte. Ich betete um Antwort, doch ich erhielt sie nicht sofort. Daher suchte ich das Gespräch mit einem Führer der Kirche, dem ich vertraute. Liebevoll sagte er bei unserer Unterhaltung zu mir, »Bruder Aoyagi, sind Sie nicht deshalb auf dieser Erde, um diese Prüfung durchzustehen? Können wir nicht einfach alle Prüfungen in diesem Leben hinnehmen, wie sie kommen, und den Rest dem Herrn überlassen? Meinen Sie nicht, dass dieses Problem bei unserer Auferstehung geklärt sein wird?« Als ich diese Worte hörte, spürte ich den Geist des Herrn sehr stark. Ich hatte diese Lehre schon unzählige Male gehört, doch noch nie waren mir die Augen so weit aufgegangen wie in diesem Moment. Ich wusste, dass dies die Antwort war, um die ich den Herrn im Gebet angefleht hatte. Ich konnte den Erlösungsplan unseres himmlischen Vaters jetzt klar verstehen. Mir wurde dieser wichtige Grundsatz erneut bewusst. Im Buch Abraham erklärt Gott der Herr, und wir wollen sie hierdurch prüfen und sehen, ob sie alles tun werden, was auch immer der Herr ihr Gott ihnen gebietet. Das heißt, Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, kennt den großartigen Zweck dieser Erde. Er hat die Herrschaft über alles im Himmel und auf der Erde. Und damit der Erlösungsplan zustande gebracht wird, gibt er uns viele verschiedene Erfahrungen, Prüfungen nämlich, solange wir auf der Erde weilen. Der Herr sagte zu dem Propheten Joseph Smith, »Wisse, mein Sohn, dass dies alles dir Erfahrung bringen und dir zum Guten dienen wird. Darum halte an deinem Weg fest, denn Gott wird mit dir sein für immer und immer.« Die Prüfungen auf dieser Erde, darunter Krankheit und Tod, gehören zum Erlösungsplan und sind unausweichliche Erfahrungen. Wir müssen an unserem Weg festhalten und unsere Prüfungen gläubig annehmen. Dennoch besteht der Sinn des Lebens nicht darin, Prüfungen einfach nur zu ertragen. Der Vater im Himmel hat seinen geliebten Sohn Jesus Christus als unseren Erretter und Erlöser gesandt, damit wir die Prüfungen bestehen können, denen wir uns hier auf der Erde gegenübersehen. Mit anderen Worten, er macht aus unserer Schwäche Stärke. Er sühnt für unsere Sünden und Unzulänglichkeiten und er ermöglicht es uns, Unsterblichkeit und ewiges Leben zu erlangen. Präsident Henry B. Eyring bestätigt, doch die Prüfung, vor die Gott, der uns ja liebt, uns stellt, besteht nicht darin, herauszufinden, ob wir Schwierigkeiten ertragen können, sondern darin, ob wir sie gut ertragen können. Wir bestehen die Prüfung, indem wir zeigen, dass wir an ihn und die Gebote, die er uns gegeben hat, denken. An seinem Weg festzuhalten, ist eine grundlegende Entscheidung in Zeiten der Prüfung. Wenden wir unser Herz Gott zu, vor allem inmitten von Prüfungen. Halten wir demütig die Gebote Gottes. Unterwerfen wir unsere Wünsche voll Glauben dem Willen Gottes. Um noch einmal auf den Auffahrunfall in Nagoya zurückzukommen. Ich hätte dabei sterben können, doch dank der Gnade des Herrn wurde ich auf wundersame Weise bewahrt. Und ich weiß, dass mein Leiden meiner Belehrung und Erziehung diente. Der Vater im Himmel schulte mich darin, mich in Geduld zu üben, Einfühlungsvermögen zu entwickeln und die Leidenden zu trösten. Als mir das klar wurde, füllte sich mein Herz mit Dankbarkeit meinem Vater im Himmel gegenüber, dass ich diese Prüfung bekommen hatte. Setzen wir Gott an die erste Stelle, ungeachtet der Prüfungen, die wir durchmachen. Lieben wir Gott, glauben wir an Jesus Christus und vertrauen wir uns ihm in allem an. Moroni verheißt den Menschen, die sich daran halten, und wenn ihr auf alles verzichtet, was ungöttlich ist, und Gott mit all eurer Macht, ganzen Sinn und aller Kraft liebt, dann ist seine Gnade ausreichend für euch, damit ihr durch seine Gnade in Christus vollkommen seiet. Ich bezeuge von ganzem Herzen, dass Gott Vater und sein geliebter Sohn Jesus Christus leben und dass sich Gottes Verheißung an diejenigen, die an ihrem Weg festhalten und ihn lieben, selbst inmitten von Prüfungen erfüllt. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
In 1996 war Präsident Gordon B. Hinckley
in der Fernsehsendung 60 Minutes zu Gast, die in den USA landesweit ausgestrahlt wird. Mike Wallace, ein erfahrener und hartnäckiger Journalist, befragte Präsident Hinckley zu einer Vielzahl wichtiger Themen. Gegen Ende des Gesprächs merkte Mr. Wallace an, manche Leute sagen, dies sei doch Gerontokratie. Die Kirche liege in der Hand von alten Männern. Prompt gab Präsident Hinckley heiter zurück, ist es nicht großartig, einen reifen Mann an der Spitze zu haben, einen Mann mit hohem Urteilsvermögen, der nicht von jedem Widerstreit der Meinung hin und her geworfen wird? Ich möchte darauf eingehen, warum es wirklich großartig ist, dass ältere Männer von großer geistiger Reife und hohem Urteilsvermögen in der wiederhergestellten Kirche Jesu Christi die obersten Führungspositionen innehaben und warum wir die Worte dieser Männer vernehmen und auf sie hören sollen. Männer, die der Herr dazu erwählt hat, von seinem Namen Zeugnis zu geben, nämlich allen Nationen, Geschlechtern, Sprachen und Völkern. Ich bete, dass der Heilige Geist uns alle unterweisen möge, wenn wir nun gemeinsam über dieses wichtige Thema nachdenken. Ich spreche aus einer zweifellos besonderen Perspektive über dieses Thema. 11 Jahre lang war ich jetzt das jüngste Mitglied des Kollegiums der 12 Apostel, was das Lebensalter anbelangt. In dieser Zeit lag das Durchschnittsalter der ersten Präsidentschaft und des Kollegiums der 12 Apostel bei 77 Jahren. Dies war gut 11 Jahre lang das höchste Durchschnittsalter von Aposteln in dieser Evangeliumszeit. Die gemeinsame Erfahrung als Apostel, kirchliche, persönliche und beruflichen Erfahrungen sowie Erkenntnis der Mitglieder des Kollegiums, mit dem ich zusammen tätig bin, waren mir ein Segen. Ein Beispiel aus meiner Zusammenarbeit mit Elder Robert D. Hales verdeutlicht, welch bemerkenswerte Gelegenheit ich erhalte, von diesen Führern zu lernen und an ihrer Seite zu arbeiten. Vor einigen Jahren verbrachte ich einen Sonntagnachmittag zu Hause bei Elder Hales. Er erholte sich gerade von einer schweren Krankheit. Wir sprachen über unsere Familien, unsere Aufgabe im Kollegium und wichtige Erfahrungen. Im Laufe des Gesprächs fragte ich Elder Hales, du bist oder warst ja ein guter Ehemann, Vater, Sportler, Geschäftsmann und Führer der Kirche. Was hast du daraus gelernt, dass du älter geworden bist und deine körperliche Leistungsfähigkeit immer mehr nachgelassen hat? Elder Hales überlegte kurz und erwiderte dann, wenn man das, was man immer gemacht hat, nicht mehr machen kann, beschränkt man sich auf das Wichtigste. Ich war von dieser einfachen und doch sehr weitreichenden Antwort beeindruckt. Mein lieber Bruder im Apostelamt schilderte mir eine Lektion aus seinem Leben. Eine Lektion, die man durch die Feuerprobe körperlicher Leiden und geistiger Suche lernt. Die Einschränkungen, die sich als natürliche Folge fortschreitenden Alters ergeben, können sich tatsächlich als beachtliche Quellen geistigen Lernens und geistiger Einsichten erweisen. Gerade die Faktoren, die wohl nach Ansicht vieler die erfolgreiche Arbeit dieser Diener Gottes behindern, können zu einer ihrer größten Stärken werden. Körperliche Einschränkungen können zu größerem Weitblick führen. Eine geschwächte Kondition kann Prioritäten klar hervortreten lassen. Wenn man zu viel nicht imstande ist, konzentriert man sich auf weniges, was jedoch am wichtigsten ist. Manch einer behauptet, die Kirche brauche jüngere Führer mit mehr Elan, um die gravierenden Probleme der modernen Welt erfolgreich anzugehen. Der Herr bedient sich jedoch nicht zeitgenössischer Philosophien oder Führungsmethoden, um seine Absichten zu verwirklichen. Wir können davon ausgehen, dass der Präsident der Kirche und die anderen führenden Amtsträger immer ältere, geistig gefestigte Männer sein werden. Das vom Herrn offenbarte Muster, seine Kirche durch Ratsgremien zu lenken, berücksichtigt menschliche Unzulänglichkeiten und mildert deren Folgen. Interessanterweise sind die irdischen Einschränkungen dieser Männer vielmehr eine Bestätigung für die göttliche Quelle der Offenbarungen, die sie empfangen und uns mitteilen. Diese Männer sind wahrlich durch Prophezeiung von Gott berufen. An meinen Mitbrüdern konnte ich zumindest teilweise beobachten, weshalb der Herr die führenden Positionen der Kirche mit älteren, reifen Männern mit hohem Urteilsvermögen besetzt. Diese Männer wurden vom Herrn, den sie vertreten, dem sie dienen und den sie lieben, über längere Zeit hinweg
unterwiesen. Sie haben gelernt, die göttliche Sprache des Heiligen Geistes und das Muster des Herrn, wie man Offenbarung erhält, zu verstehen. Diese gewöhnlichen Männer haben eine höchst ungewöhnliche Entwicklung durchlebt, die ihren Blick geschärft, ihre Erkenntnis vertieft, ihre Liebe zu Menschen aus allen Ländern und allen Lebensumständen geweckt und ihnen bestätigt hat, dass die Wiederherstellung tatsächlich stattgefunden hat. Ich sehe oft, wie meine Mitbrüder sich fleißig anstrengen, ihre Aufgaben zu erfüllen und groß zu machen, während ihnen erhebliche körperliche Beschwerden zu schaffen machen. Diese Männer werden von Bedrängnissen nicht ausgenommen. Sie werden stattdessen gesegnet und erhalten die Kraft, inmitten von Leiden und Bedrängnissen tapfer vorwärts zu streben. Bei meiner Arbeit mit diesen Vertretern des Herrn habe ich erfahren, dass es ihr größter Wunsch ist, den Willen unseres Vaters im Himmel und seines geliebten Sohnes zu erkennen und zu tun. Wenn meine Mitbrüder und ich zu Rate saßen, haben wir Inspirationen empfangen und Entscheidungen getroffen, die ein Maß an Licht und Wahrheit widerspiegeln, das Intelligenz, Verstand und Erfahrungsschatz des Menschen weit übersteigt. Bei der einträchtigen Zusammenarbeit an vielschichtigen Problemen ist unser gemeinsames Verständnis einer Sache oft auf wunderbare Weise durch die Macht des Heiligen Geistes erweitert worden. Es ist für mich ein Segen, täglich die individuelle Persönlichkeit, die Fähigkeiten und den edlen Charakter dieser Führer beobachten zu können. Manche stören sich an den menschlichen Schwächen der führenden Brüder. Sie meinen diese Schwächen den Glauben. Für mich sind diese Unvollkommenheiten ermutigend. Sie stärken meinen Glauben. Ich habe nun miterlebt, wie 6 meiner Mitbrüder durch den physischen Tod in die Geisterwelt versetzt wurden, um dort neue Aufgaben zu übernehmen. Präsident James C. Faust, Präsident Gordon B. Hinckley, Elder Joseph B. Worslin, Elder L. Tom Perry, Präsident Boyd K. Packer und Elder Richard G. Scott. Diese tapferen Brüder haben ihre ganze Seele der Aufgabe verschrieben, in aller Welt für den Namen Jesu Christi Zeugnis abzulegen. In ihrer Gesamtheit sind ihre Worte von unschätzbarem Wert. Jeder dieser Diener hat uns in den letzten Jahren seines Wirkens einen machtvollen geistigen Abriss über die Lehren gegeben, die er in jahrzehntelangem hingebungsvollen Dienst gelernt hat. Diese Führer haben überaus wertvolle Wahrheiten an uns weitergegeben, zu einer Zeit, da sie nach Ansicht einiger am wenigsten zu geben hatten. Denken wir an die Schlussworte großer Propheten in den Heiligen Schriften. Nephi schloss seinen Bericht beispielsweise mit diesen Worten: Denn so hat der Herr mir geboten, und ich muss gehorchen. Gegen Ende seines Lebens ermahnte uns Jakob: Kehrt daher um und tretet ein durch die enge Pforte und verbleibt auf dem Weg, der schmal ist, bis ihr ewiges Leben erlangen werdet. O, seid weise, was mehr kann ich sagen? Moroni vollendete das Zusammenstellen der Platten in hoffnungsvoller Erwartung der Auferstehung. Ich gehe bald hin, im Paradies Gottes zu ruhen, bis sich mein Geist und Leib wieder vereinigen werden und ich im Triumph durch die Luft hingeführt werde, um euch vor dem angenehmen Gericht des großen Jehova zu treffen, des ewigen Richters der Lebenden und der Toten. Brüder und Schwestern, Sie und ich profitieren davon, dass wir aus den letzten Aussagen und Zeugnissen der neuzeitlichen Propheten und Apostel lernen können. Die heutigen Namen sind nicht Nephi, Jakob oder Moroni, sondern Präsident Faust, Präsident Hinckley, Elder Worthlin, Elder Perry, Präsident Packer oder Elder Scott. Ich möchte damit nicht andeuten, dass die letzten Botschaften dieser geschätzten Männer auch die bemerkenswertesten oder wichtigsten ihres Wirkens waren. Doch die Summe dessen, was diese Führer in geistiger Hinsicht gelernt und welche Erfahrungen sie im Leben gesammelt haben, hat sie in die Lage versetzt, ewige Wahrheiten völlig authentisch und eindringlich herauszustellen. In seiner letzten Generalkonferenzansprache im April 2007 hat Präsident Faust erklärt: Der Erretter bietet uns allen durch sein Sühnopfer einen kostbaren Frieden. Doch dieser kann nur einziehen, wenn wir willens sind, negative Gefühle wie Zorn, Verachtung oder Rachsucht abzulegen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir vergeben müssen, damit uns vergeben werden kann. Ich glaube mit ganzem Herzen und ganzer Seele an die heilende Kraft, die wir erlangen können, wenn wir dem Rat des Erretters folgen, dass ihr allen Menschen vergebt. Präsident Fausts Botschaft ist eine eindrucksvolle Lektion aus dem Leben eines Mannes, den ich gern habe, der zu den vergebungsbereitesten Menschen gehört, die ich je kennengelernt habe. Präsident Hinckley unterstrich in seiner letzten Generalkonferenz im Oktober 2007, heute bekräftige ich Ihnen mein Zeugnis von der Berufung des Propheten Joseph Smith, von seinen Werken und davon, dass er als Märtyrer sein Zeugnis für die ewige Wahrheit mit seinem Blut besiegelt hat. So wie ich stehen auch Sie vor der einfachen Frage, ob Sie als Tatsache ansehen, dass sich die erste Vision und alles, was erfolgt, ereignet hat. Davon hängt ab, ob dies tatsächlich die wahre Kirche ist. Wenn sich dies alles wirklich ereignet hat und ich bezeuge, dass es so ist, ist das Werk, dem wir uns widmen, das wichtigste Werk auf Erden. Das Zeugnis von Präsident Hinckley bekräftigt eine eindrucksvolle Lektion aus dem Leben eines Mannes, den ich gern habe und von dem ich weiß, dass er ein Prophet Gottes war. Elder Worthlin überbrachte seine letzte Botschaft bei der Herbstgeneralkonferenz 2008. Er sagte, ich muss auch heute noch an den Rat denken, den meine Mutter mir vor so langer Zeit gab, als meine Mannschaft ein Footballspiel verloren hatte. Was immer kommen mag, nimm es freudig an. Geht man mit Unglück richtig um, kann es sich in unserem Leben als Segen erweisen. Wenn wir Humor entwickeln, danach trachten, alles aus dem Blickwinkel der Ewigkeit zu sehen, den Grundsatz der Wiedergutmachung begriffen haben und uns unserem himmlischen Vater nähern, können wir Mühsal und Prüfungen aushalten. Wie meine Mutter können wir dann sagen, was immer kommen mag, nimm es freudig an. Elder Worthlins Botschaft ist eine eindrucksvolle Lektion aus dem Leben eines Mannes, den ich gern habe, der ein wandelndes Beispiel dafür war, wie man Schwierigkeiten durch Glauben an den Erretter überwindet. Es ist erst 6 Monate her, dass Elder Perry an diesem Podium stand. Damals konnte niemand ahnen, dass es sein letztes Zeugnis bei einer Generalkonferenz sein sollte. Können Sie jetzt seine Stimme hören? Zum Abschluss möchte ich Zeugnis geben und mit meinen nunmehr 90 Lebensjahren weiß ich, wovon ich spreche. Je älter man wird, desto mehr stellt man fest, dass die Familie den Mittelpunkt im Leben darstellt und der Schlüssel für unser ewiges Glück ist. Ich bin für meine Frau dankbar, für meine Kinder, Enkel und Urenkel, sowie für alle anderen Angehörigen, die mein Leben so reich machen und für die Ewigkeit von Bedeutung sind. Von dieser ewigen Wahrheit lege ich unmissverständlich und feierlich Zeugnis ab. Elder Perrys Botschaft ist eine eindrucksvolle Lektion aus dem Leben eines Mannes, den ich gern habe, der aufgrund seines großen Erfahrungsschatzes den grundlegenden Zusammenhang zwischen Familie und ewigem Glück verstanden hat. Präsident Packer ging vor 6 Monaten bei der Generalkonferenz nachdrücklich auf Gottes Plan des Glücklichseins, das Sühnopfer des Erretters und die ewige Familie ein. Er sagte, ich bezeuge, dass Jesus der Messias ist, der Sohn des lebendigen Gottes. Er steht an der Spitze der Kirche. Durch sein Sühnopfer und die Macht des Priestertums können Familien, die hier auf der Erde gegründet werden, in aller Ewigkeit zusammen sein. Ich bin so dankbar für das Sühnopfer, durch das jeder Makel behoben werden kann, unabhängig davon, wie schwerwiegend der Fehler war, wie lange wir ihn begangen haben oder wie viele Male wir ihn wiederholt haben. Das Sühnopfer kann sie befreien, damit sie rein und würdig weiterleben können. Präsident Packers letzte Botschaft ist eine Lektion aus dem Leben eines Mannes, den ich gern habe, der nachdrücklich immer wieder erklärt hat, dass alles, was wir in der Kirche tun, dazu dient, dass Mann und Frau mit ihren Kindern zu Hause glücklich sind und für Zeit und alle Ewigkeit aneinander gesiedelt sind. Elder Scott verkündete in seiner letzten Konferenzansprache im Oktober 2014: Wir sind doch genau deshalb zur Erde gekommen, um durch Prüfungen zu wachsen. Herausforderungen helfen uns, dem Vater im Himmel ähnlicher zu werden. Das Sühnopfer Jesu Christi macht es uns möglich, all diese Herausforderungen auszuhalten. Ich bezeuge, wenn wir bewusst zu ihm kommen, können wir jede Versuchung, jede Seelenqual, jede Herausforderung, die uns begegnet, aushalten. Elder Scotts Botschaft ist eine eindrucksvolle Lektion aus dem Leben eines Mannes, den ich gern habe, der ein allseits geschätzter, besonderer Zeuge des Namens Christi in aller Welt ist. Brüder und Schwestern, wie der Retter verkündet hat, sei es durch meine eigene Stimme oder durch die Stimme meiner Knechte, das ist dasselbe. Mögen wir die ewigen Wahrheiten, die uns die bevollmächtigten Vertreter des Herrn vermitteln, hören und uns daran halten. Wenn wir dies tun, so verheiße ich, wird unser Glaube an den Vater im Himmel und an Jesus Christus gefestigt und wir erhalten geistige Führung und Schutz in unseren jeweiligen Lebensumständen und Nöten. Aller Kraft meiner Seele bezeuge ich, dass der lebendige Christus die Angelegenheit einer wiederhergestellten lebendigen Kirche durch seine Diener leitet. Diese wurden erwählt, für seinen Namen Zeugnis abzulegen. Das bezeuge ich im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
At the conclusion of the conference.
Am Ende der Konferenz bedanken wir uns herzlich bei allen, die so fleißig daran mitgewirkt haben, diese Versammlungen vorzubereiten. Wir danken allen, die zu uns gesprochen und uns mit erbaulicher Musik erfreut haben. Wir danken. Der Chor schließt nun die Konferenz mit dem Lied »Liebet einander«. Das Schlussgebet spricht dann Elder Scott D. Whiting von den 70ern. Vielen Dank, Brüder und Schwestern, für Ihre Treue und Rechtschaffenheit. Möge der Herr Sie segnen und unterstützen.
Our dear Father in heaven.
Unser lieber Vater im Himmel. Wir lieben dich und wir lieben auch deinen Sohn. Wir kommen nun zum Ende der 185. Generalkonferenz, Herbstgeneralkonferenz im Gebet zu dir und sind dir dankbar für die Apostel, die Propheten und die Seher und Offenbarer. Wir sind dir dankbar für die Offenbarungen, die wir heute, die wir gesehen haben, als drei neue Apostel berufen wurden. Und wir möchten dich bitten, dass du sie segnen mögest und auch ihre Familien. Wir möchten dich bitten, dass du auch die restlichen 12 Apostel segnen mögest. Wir haben sie sehr gerne. Wir möchten dich bitten, dass du auch ihre Familien mit deinem Geist und deinem Trost und deiner Stärke segnen mögest. Vater im Himmel, es war eine Freude für uns, heute an diesem Sabbat bei dieser Konferenz beizuwohnen. Wir hoffen, dass unsere Anwesenheit hier ein Zeichen für dich ist, durch das wir dir zeigen können, dass wir dich lieb haben. Wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir im Herzen den Wunsch haben, das, was wir gehört haben, in unserem Leben umzusetzen. Und dass wir über die Worte nachdenken und dass wir immer wieder darüber nachreflektieren. Und das sagen wir im Namen Jesu Christi. Amen.
Dies war eine Übertragung von der 185. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.